wenn alles zusammenbricht.
Wenn alles zusammenbricht und wir am Abgrund stehen, dann ist es der Prüfstein für jeden von uns, auf dieser Kippe stehen zu bleiben und nichts zu verfestigen. Der spirituelle Weg führt nicht in den Himmel. Es geht nicht darum, an einen Ort zu kommen, an dem endlich alles vollkommen ist. Gampau Abbey ist ein Ort von großer Weite, in der Meer und Himmel ineinander fließen. Der Horizont erstreckt sich ins Unendliche und Möwen und Raben bevölkern den weiten Raum. Die ganze Gegend gleicht einem riesigen Spiegel und unterstreicht das Gefühl, dass es unmöglich ist, sich zu verstecken. Und da Gampau Abbey auch noch ein Kloster ist, sind die Fluchtmöglichkeiten ohnehin recht eingeschränkt. Kein Lügen, kein Stehlen, kein Alkohol, kein Sex. Kein Ausweg. Gampau Abbey war der Ort, nach dem ich mich schon immer gesehnt hatte. Eines Tages bat Trungpa Rinpoche mich, die Leitung des Klosters zu übernehmen, und so fand ich mich schließlich hier wieder. In der Folge sollte meine Vorliebe für jede echte Herausforderung auf die Probe gestellt werden. Im ersten Jahr fühlte ich mich, als würde ich bei lebendigem Leibe gekocht. Als ich ankam, brach alles über mir zusammen. Alle Verteidigungsmechanismen, mit denen ich mich abgeschirmt hatte, alle meine Täuschungen, alle Strategien, mit denen ich mein schön poliertes Selbstbild aufrechterhalten hatte, alles brach zusammen. Gleichgültig, wie sehr ich mich auch anstrengte, es gelang mir nicht, die Umstände zu manipulieren. Mein Arbeitsstil machte alle verrückt, und ich konnte auch nicht das kleinste Versteck finden. Ich hatte mich stets für einen flexiblen, gefälligen und von allen wohlgelittenen Menschen gehalten. Irgendwie war es mir auch gelungen, diese Illusion während meines ganzen bisherigen Lebens aufrechtzuerhalten. Während meiner ersten Jahre im Kloster musste ich begreifen, dass ich mit einem Missverständnis gelebt hatte. Nicht, dass ich keine guten Qualitäten gehabt hätte, nur war ich nicht die goldene Maid, für die ich mich immer gehalten hatte. Ich hatte viel in dieses Selbstbild investiert und nun ließ es sich nicht mehr aufrechterhalten. All meine unerledigten Angelegenheiten kamen quicklebendig und ungeschönt in leuchtenden Farben ans Licht und wurden nicht nur für mich selbst, sondern auch für alle anderen deutlich sichtbar. Alles, was ich bisher an mir selbst nicht hatte wahrnehmen können, wurde plötzlich dramatisiert. Und als wäre das nicht schon genug, waren die anderen auch noch äußerst großzügig mit ihrer Kritik an mir und meiner Handlungsweise. Es tat so weh, dass ich mich ernsthaft fragte, ob ich wohl jemals wieder glücklich sein würde. Ich hatte das Gefühl, als würden andauernd Bomben auf mich fallen und meine Selbsttäuschungen aufsprengen. An einem Ort, der so intensiv von Studium und Praxis durchdrungen war, konnte ich mich nicht in den Versuch flüchten, mich selbst zu rechtfertigen und den anderen die Schuld zu geben. Selbst dieser Ausweg war mir verschlossen. Während dieser schweren Anfangszeit kam eine Lehrerin zu Besuch, und ich erinnere mich, dass sie sagte, »Wenn du dich mit dir selbst angefreundet hast, erscheinen auch die äußeren Umstände in einem freundlicheren Licht.« Ich hatte diese Lektion schon einmal lernen müssen und wusste, dass das die einzige Möglichkeit war. Damals hatte ich mir folgende Notiz an die Wand gehängt. Nur in dem Maße, in dem wir uns wieder und wieder der Vernichtung anheimgeben, können wir das Unzerstörbare in uns entdecken. Schon bevor ich mit den buddhistischen Lehren in Kontakt gekommen war, hatte ich den wahren Geist des Erwachens gekannt. Es geht darum, alles loszulassen. Wie dem auch sei, wirklich den Boden unter den Füßen zu verlieren und sich an nichts mehr festhalten zu können, tut verdammt weh. Das Motto des Naropa-Instituts lautet, Liebe zur Wahrheit bringt dich auf den Punkt. Das mag romantische Vorstellungen in uns auslösen, aber wenn uns die Wahrheit wirklich festnagelt, leiden wir. Wir blicken in den Badezimmerspiegel und sehen uns mit all unseren Pickeln, unserem alternden Gesicht, unserem Mangel an Güte, unserer Aggression und Ängstlichkeit, all dem ganzen Mist. Hier wird Zärtlichkeit wichtig. Wenn die Dinge wackelig werden und nichts mehr funktioniert, erkennen wir, dass wir an der Kante von irgendetwas stehen. Wir merken vielleicht, dass dies ein sehr schutzloser und empfindlicher Punkt ist und dass diese Zartheit in zwei Richtungen gehen kann. Wir können uns verschließen und in Selbstmitleid versinken, oder wir können uns auf die pulsierende Qualität der Situation einstimmen. Bodenlosigkeit hat eindeutig immer etwas Zartes und Pulsierendes. Es handelt sich um einen Test, die Art von Prüfung, die spirituelle Krieger oder Bodhisattvas brauchen, um ihr Herz zu erwecken. Manchmal sind es Krankheit oder Tod, die uns an diesen Ort bringen. Wir erleben einen Verlust, den Verlust unserer Lieben, den Verlust unserer Jugend, den Verlust unseres Lebens. Einer meiner Freunde stirbt an AIDS. Einmal habe ich mich mit ihm unterhalten, bevor ich auf eine längere Reise ging. Er sagte, ich wollte diese Krankheit nicht. Ich habe sie gehasst und hatte Angst. Aber nun erweist sich mein Zustand als großes Geschenk. Jetzt ist jeder Augenblick unendlich wertvoll geworden. Alle Menschen in meinem Leben sind unschätzbar wertvoll. Mein ganzes Leben bedeutet mir sehr viel. Irgendetwas hatte sich wirklich verändert, und er war bereit zu sterben. Etwas Erschreckendes und Grauenhaftes war zu einem großen Geschenk geworden. Wenn die Dinge über uns zusammenbrechen, dann ist das eine Prüfung und gleichzeitig ein Heilungsprozess. Wir glauben, es ginge darum, die Prüfung zu bestehen und das Problem zu überwinden, aber in Wirklichkeit gibt es gar keine Lösung. Die Dinge kommen zusammen und fallen wieder auseinander. Dann kommen sie wieder zusammen und fallen wieder auseinander. So einfach ist es. Die Heilung stellt sich ein, wenn wir allem Geschehen Raum lassen. Raum für Trauer, Raum für Linderung, Raum für Elend, Raum für Freude. Wir glauben, dass etwas uns Freude bereiten wird, aber wir haben keine Ahnung, wie es wirklich ausgehen wird. Wir glauben, etwas würde uns Leid bringen, aber wir wissen nichts. Dem Nichtwissen Raum zu geben, ist das Wichtigste. Ständig versuchen wir, Dinge zu tun, von denen wir annehmen, dass sie uns helfen werden, aber Gewissheit haben wir nicht. Niemals wissen wir, ob wir auf den Hintern fallen oder auferstehen. Auch wenn wir eine große Enttäuschung erleben, können wir nicht wissen, ob das tatsächlich das Ende der Geschichte ist. Vielleicht ist es der Anfang eines großen Abenteuers. Irgendwo habe ich von einem Ehepaar gelesen, das nur einen Sohn hatte. Sie waren sehr arm. Ihr Sohn war ihr größter Schatz und sie erwarteten von ihm, dass er sie später finanziell unterstützen und der Familie Ansehen verschaffen würde. Dann fiel er vom Pferd und war behindert. Für die Eltern schien das Ende der Welt gekommen zu sein. 2 Wochen später kamen die Soldaten in ihr Dorf und zogen alle gesunden, kräftigen jungen Männer zum Kriegsdienst ein. Nur der verkrüppelte junge Mann durfte zu Hause bleiben und sich um seine Eltern kümmern. So ist das Leben. Wir wissen nichts. Wir sagen, etwas sei gut oder schlecht, aber in Wirklichkeit wissen wir nichts. Wenn alles über uns zusammenbricht und wir am Abgrund stehen, dann ist es der Prüfstein für jeden von uns, auf dieser Kippe stehen zu bleiben und nichts zu verfestigen. Der spirituelle Weg führt nicht in den Himmel. Es geht nicht darum, an einen Ort zu kommen, an dem endlich alles vollkommen ist. Tatsächlich ist es genau dieses Denken, das uns im Elend gefangen hält. Der Glaube, dass sich dauerhafter Genuss finden ließe und dass Schmerz vermeidbar wäre, wird im Buddhismus Samsara genannt. Ein endloser Teufelskreis, der uns großes Leiden beschert. Die erste edle Wahrheit des Buddha besagt, dass Leiden für uns Menschen so lange unvermeidlich ist, wie wir glauben, die Dinge seien dauerhaft. Sie würden sich nicht auflösen und wir könnten uns in unserem Hunger nach Sicherheit auf sie verlassen. Von diesem Standpunkt aus gibt es nur eine einzige Möglichkeit für uns, zu erkennen, was tatsächlich los ist. Wenn uns der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und wir keinen Haltegriff finden. Diese Situationen können wir entweder nutzen, um wach zu werden oder um uns einzuschläfern. Genau in diesen Augenblicken der Bodenlosigkeit findet sich der Same der Fürsorge für diejenigen, die unsere Fürsorge brauchen, und der Same der Entdeckung unserer Vollkommenheit. Ich erinnere mich noch gut daran, wie eines schönen Vorfrühlingstages meine gesamte Welt zusammenbrach. Obwohl ich zum damaligen Zeitpunkt noch nichts vom Buddhismus wusste, würden manche mein Erlebnis wohl als echte spirituelle Erfahrung bezeichnen. Es geschah, als mein Mann mir gestand, dass er eine Affäre hatte. Wir lebten in New Mexico. Ich stand vor unserem Adobe-Haus und trank eine Tasse Tee. Ich hörte das Auto vorfahren und die Tür zuschlagen. Dann kam mein Mann um die Ecke und sagte mir ohne jede Vorwarnung, dass er eine Affäre habe und die Scheidung wolle. Ich erinnere mich noch genau an den Himmel, daran, wie riesig er war. Ich erinnere mich an das Rauschen des Flusses und an den Dampf, der von meiner Teetasse aufstieg. Es gab keine Zeit, keine Gedanken. Es gab nichts, nur das Licht und eine tiefe, grenzenlose Stille. Dann fasste ich mich, hob einen Stein auf und warf ihn nach meinem Mann. Wenn mich jemand fragt, warum ich mich dem Buddhismus zugewendet habe, dann sage ich immer, weil ich so sauer auf meinen Mann war. Die Wahrheit ist, dass er mein Leben gerettet hat. Als unsere Ehe in die Brüche ging, habe ich sehr, sehr hart darum gekämpft, wieder etwas Bequemlichkeit und Sicherheit zu finden. Ich wollte mir wieder einen Rückzugsort schaffen. Zum Glück für mich ist es mir nie mehr gelungen. Instinktiv war mir klar, dass die Vernichtung meines alten, abhängigen, klammernden Selbst meine Chance war. Zu dieser Zeit hängte ich mir die oben erwähnte Notiz an die Wand. Nur in dem Maße, in dem wir uns wieder und wieder der Vernichtung anheimgeben, können wir das Unzerstörbare in uns entdecken. Das Leben ist ein guter Lehrer und ein guter Freund. Wenn wir nur realisieren würden, dass die Dinge sich in einem ständigen Übergang befinden. Nichts ergibt sich und bleibt so, wie wir es gerne hätten. Der Zwischenzustand ist eine ideale Situation. Eine Situation, in der wir nicht feststecken und die es uns erlaubt, unser Herz und unseren Geist grenzenlos zu öffnen. Die Ungewissheit ist ein sehr zarter, gewaltfreier und offener Zustand. In diesem wackeligen Zwischenzustand zu bleiben, mit einem gebrochenen Herzen zu leben, mit Schmetterlingen im Bauch, mit dem Gefühl von Hoffnungslosigkeit oder dem Wunsch nach Revanche, ist der Pfad wahren Erwachens. Bei der Unsicherheit zu bleiben, den Bogen rauszukriegen, wie man sich inmitten des Chaos entspannt, zu lernen, nicht in Panik zu verfallen, das macht den spirituellen Pfad aus. Zu lernen, uns selbst zu erwischen, uns zärtlich und mitfühlend selbst zu erwischen, das ist der Pfad des spirituellen Kriegers. Wir erwischen uns millionenfach dabei, dass wir uns wieder einmal in Bedauern, Bitterkeit, selbstgerechter Entrüstung verhärten, ob wir wollen oder nicht. Wir frieren immer wieder fest, selbst in Gefühlen der Erleichterung oder Inspiration. Wir können an die tägliche Aggression in der Welt denken, in New York, Berlin, Taiwan, Beirut, Kuwait, Somalia, Irak, überall. Auf der ganzen Welt schlägt ständig jemand nach dem Feind, und der Schmerz eskaliert endlos. Jeden Tag können wir darüber nachdenken und uns fragen, trage ich zur Aggression in der Welt bei? Jeden Tag, sobald uns etwas auf die Nerven geht, können wir uns fragen, übe ich Gewaltlosigkeit oder führe ich Krieg?